herzlich willkommen zu meinem Podcast Seelische Wundheilung. Mein Name ist Karin und bei mir geht es um das Thema emotionaler Missbrauch und psychische Gewalt in Familie, Partnerschaft und allgemein in gesellschaftlichen Systemen. Einen schönen Sonntag euch, ihr Lieben da draußen. Ich habe heute ein ganz interessantes Thema und zwar das erste Jahr nach No Contact. Quasi die erste Heilungsphase, das erste Jahr, was passiert da, wie fühlen sich Betroffene, was kann da so auf einem zukommen. Ich spreche heute mit der lieben Hera von Narzissmus Facetten und ich freue mich, dass wir endlich wieder gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen können. Es ist schon so lang her. Aber jetzt wird es umso spannender. Wir plaudern natürlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen und entschuldigt, falls die Technik heute nicht das Gelbe vom Ei ist. Wir haben so ein bisschen immer wieder Störungsfelder. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben schon ergründet, aber nichts gefunden. Also bitte ein bisschen Nachsicht, tut uns leid, falls da ein bisschen was nicht so verständlich ist oder falls ihr vielleicht nicht so gut hört, dann bitten wir jetzt schon mal um Verzeihung. Ja, was passiert da so? Also No Contact ist ja jemanden den Kontakt abbrechen oder zu jemandem den Kontakt abbrechen, ist ja schon eine große Sache, gerade dann, wenn man von emotionalem Missbrauch, verbaler Gewalt, psychischer Gewalt betroffen ist, weil man ja meist auch in so einer Suchtthematik drinnen ist. Ja? Also es gibt halt auch wissenschaftliche Belege dazu, könnt ihr gerne mal googeln, dass die Abhängigkeit von jemandem auf emotionaler Basis im Gehirn wirkt auf das Suchtpotenzial. Also das ist wie so eine Drogenabhängigkeit oder Substanzabhängigkeit. Und das ist schon mal ein großer Schritt für sich. Aber was passiert dann da? Also was passiert in diesem Moment, wenn ich zu jemandem bewusst den Kontakt abbreche und das auch durchziehe? Ja, wir wissen ja alle, dass es passieren kann, dass man zu der Person, Familie, wer auch immer wieder zurückgeht und immer wieder die Hoffnung hat, dass sich was verändert, dass sich was verbessert. Aber irgendwann kommt dann der Punkt und man schießt quasi knallhart durch und bleibt auch in diesem No-Contact drinnen und fährt dann quasi in seine erste Heilungsschiene. Und über das werde ich jetzt mit meiner lieben Hera sprechen. Also heißen wir sie herzlich willkommen.
Hallo, liebe Hera. So schön, dass wir dich wieder hören.
Ja, ich freue mich auch. Hallo, wie geht es dir?
Hallo, das ist schon so lange her, viel zu lange.
Das stimmt.
Ich habe schon erwähnt, dass wir heute quatschen über die ersten Heilungsschritte quasi, also vom No-Contact in das erste Jahr, was so passiert, wie sich Betroffene fühlen und wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht magst ja du gleich anfangen.
Ja, ich fange gleich mal an. Ja, also ich habe gerade bevor wir den Podcast hier gestartet haben, nochmal dran gedacht und es ist echt wirklich so, als wäre es gestern gewesen und ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Also das ist jetzt vielleicht so an erster Stelle erwähnt, eine Sache, denke ich, die man niemals vergisst.
Oh ja, es ist definitiv.
Ich weiß nicht, ich kann es kaum in Worten ausdrücken. Wenn man sich mal, ich vergleiche es mal so, wenn man sich mal verletzt hat, wenn man mal hingefallen ist oder, keine Ahnung, hat sich den Finger geklemmt oder so, das sind ja alles so Sachen, Schmerzgefühle, das vergisst man dann irgendwann, kann man sich gar nicht mehr dran erinnern an die Situation, ne? Oder vielleicht noch besser ausgedrückt, man weiß ja, wenn jemand von Trauer spricht, ne, von Schmerzen, seelischen Schmerzen, ne, wenn ich das jetzt anspreche bei jemandem, der narzisstischen Missbrauch, ja, emotionalen Missbrauch noch nicht hinter sich hat, Gott sei Dank noch nicht hinter sich hat, sage ich jetzt mal, der wird wissen, was das bedeutet, ne, wenn man Trauer verspürt. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, was ich eigentlich sagen will, jemand, der narzisstischen Missbrauch, emotionalen Missbrauch hinter sich hat, der weiß, dass es ein ganz anderer Schmerz ist. Ne? Und das ist das, was ich meine, dass man es leider niemals vergessen wird. Und ich denke auch immer mal wieder dran, also es kommt mir auch immer mal wieder in den Sinn und ich denke, das wird mir noch ewig so gehen. Ne? Es ist diese Erinnerung an diesen Schmerz. Und ich habe Phasen, auch heute noch, lange danach, Ne, ich denke dran und, oder wir hatten dieses Gespräch schon mal, ich hatte es dir schon mal erzählt, dass wenn ich an bestimmten Orten bin, die mich dann triggern, ich erinnere mich zurück. Es ist nicht mehr dieses Triggern, wie es kurz danach war. Wir hatten eben gesagt, oder du sagtest eben in den ersten 12 Monaten danach, sag ich mal. Aber heute, ich habe es immer noch, ne, dass ich dieses, wie soll ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben, dieses Gefühl, was man damals hatte. Man erinnert sich daran und es ist einfach anders als bei, ich nenne es jetzt mal normalen Schmerzen. Ja, es sind einfach
Ja.
andere Schmerzen. So, ne? Und zu der eigentlichen Frage, die ersten 12 Monate, also kurz danach, ich konnte das gar nicht glauben, dass das vorbei war, sage ich mal. Ne? Das war so, ne, man hatte ja immer dieses Auf und Ab, ne? Immer wieder auf und ab und stand ständig unter Strom, ständig unter Stress. Für mich war das ja, und wie für alle anderen auch, Terror. Ne? Es war wirklich Psychoterror, was man da erlebt hat. Und dann auf einmal war es vorbei. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und aber trotzdem war ich innerlich noch so angespannt. Und ich habe echt jeden Tag und auch jede Minute in den, ich sag jetzt mal, ersten paar Monaten danach noch gedacht, okay, jetzt kommt wieder was. Gleich klingelt das Telefon. Gleich klingelt er an der Tür.
Ja,
Gleich fängt er
genau.
dich wieder wo ab. Und, ne, und aufgrund dessen war ich wirklich immer angespannt. Ich war so gestresst, obwohl gar nichts los war, ne? Also es war ja wirklich Ruhe. Der kam ja nicht mehr wieder, Gott sei Dank. Aber
Ja.
ich hatte das immer so im Hinterkopf und die Leute haben das auch bemerkt. Freunde, Familie, auch auf der Arbeit. Ich wurde angesprochen, sag mal, was ist denn mit dir los? Du wirkst so angespannt. Oder im Bekanntenkreis, die wussten ja auch Bescheid, das ist vorbei, ich höre nichts und sehe nichts mehr. Ich habe alles blockiert, und so weiter und so fort. Aber die sagten dann, du, es ist vorbei. Warum bist du immer noch so angespannt? Wieso lässt du dich so stressen? Weil die teilweise oder zum größten Teil konnten die das ja auch nicht verstehen, ne?
Ja.
Und mir war das schon irgendwie klar, ne? Ja, auf der anderen Seite, soll ich sagen, habe ich natürlich gehofft, okay, wenn das durch ist, wenn du dann nichts mehr siehst und hörst, dann ja, bist du raus aus der Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Zu dem Zeitpunkt habe ich das noch irgendwie ge geglaubt, vielleicht auch eher gehofft, aber es ist so nicht, ne? Es geht ja noch eine ganze Zeit lang so weiter und es ging auch eine ganze Zeit lang so weiter. Also dieses Angespannte, dieser Stress, ich habe sehr unruhig geschlafen.
Ja, das ist so
Oh,
diese
das.
Adrenalinschleife. Du bist immer
Ja.
Adrenalin, du bist immer on top, du bist extrem schreckhaft, du lebst in einer, ich nenne es für mich einfach in einem Traumatunnel, weil du erlebst das ja irgendwie körperlich und teilweise auch psychisch immer und immer wieder. Die Angst, wie du richtig sagst, oh, es könnte gleich wieder passieren, egal ob es jetzt die Eltern sind, die Tante, der Ex-Partner, dann dieser Traumatunnel, kaum kommst zur Ruhe, fangen diese Gedanken an. Also das
Genau.
Schlimme, dieser Missbrauch an sich ist schon so extrem schlimm. Aber dann das Stück für Stück realisieren, wenn es vorbei ist, ist mindestens genauso schlimm.
Richtig, und das hat bei mir auch ziemlich lang gedauert, das zu realisieren, ne? Ich
Genau,
hat, ich hatte
genau.
ja in unseren letzten Gesprächen auch mal gesagt, dieses man vom Verstehen bis zum Begreifen, ne? Was da passiert in diesem narzisstischen Missbrauch in dem Kreislauf, das ist ein weiter Weg. Und verstehen, bis man begriffen hat in dem Heilungsweg, das ist genauso weit, ne? Also behaupte ich jetzt einfach mal, so war es bei mir, so höre ich es auch von vielen anderen Betroffenen. Und ja, dieses, also wirklich, ich hab's gar nicht glauben können, okay, jetzt ist vorbei. Ich will gar nicht sagen, ich habe danach gesucht, aber ich habe mich umgeschaut, ne? Danach umgeschaut, wie gesagt, zum Telefon geguckt, im Handy nochmal geguckt, ist nicht, dass hier jetzt wieder eine Nachricht oder ein Anruf war und wenn man draußen gewesen ist, ne, nach links und rechts. Und ich habe ja auch eine ganze Zeit lang Orte gemieden, bin da nicht mehr hingefahren, ne? Weil ich da früher mal abgefangen wurde. Ne? Bei mir war es ja der Ex-Partner. Und irgendwann natürlich habe ich mich dann da auch wieder hintrauen wollen, habe aber trotzdem noch, ne, diese, ne, war dann da mit Freunden unterwegs und die haben, wie gesagt, die haben das gemerkt und haben mich dann auch immer so versucht, sag ich mal, zu beruhigen. Das hat natürlich nicht funktioniert
Ja,
und
na klar.
ich musste mich da echt langsam rantasten. Das fand ich sehr, sehr schwierig, sage ich ganz ehrlich. Und ja, hinzu kommen halt eben schon gesagt, Schlafstörungen hatte ich noch eine ganze Zeit lang. Was ich sehr, sehr schlimm fand, muss ich sagen, war mein Haarausfall. Den habe ich während des Missbrauchs kam das plötzlich. Ich habe das damals gar nicht verstanden. Wieso habe ich jetzt Haarausfall? Ist doch nichts los. Der kam tatsächlich in dieser Übergangsphase, so ich sag mal Lovebombing bis und dann begann gerade die Abwertungsphase. Da fing der Haarausfall an. Deswegen habe ich das auch gar nicht damit in
Also
Verbindung gebracht, ne?
würdest du schon auch sagen, dass der Körper, also alles, ich bin der Meinung, alles, was wir nicht gleich begreifen und was die Psyche nicht gleich begreift oder einfach wegschiebt, weil wir es nicht wahrhaben wollen, geht sofort in den Körper, oder?
Ja, absolut. Also
Also das
ab, da
zeigt
bin
sich
ich ab.
total somatisch.
Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist so, ne? Der Körper, was wir, wie du gerade schon sagst, was wir selber nicht begreifen können, da erinnert uns der Körper dran. Der gibt uns Warnsignale, sehe ich
Genau.
genauso. Und das denke ich, war da auch dann dieser Haarausfall. Ne? Wie gesagt, das war in dieser Übergangsphase und der wurde immer schlimmer. Den hatte ich echt sehr, sehr lange. Und der ist, also in den ersten 12 Monaten, in dieser Heilungsphase, ich glaube, der ist erst, hat aufgehört irgendwann so im 11. Monat, würde ich sagen. Also ich hatte den noch eine ganze Zeit und
Richtig lang noch.
ich habe alles Mögliche versucht. Ich war auch beim Arzt und habe alles Mögliche an Vitaminen eingenommen und habe mir dann da, es gibt ja so Mittel, die man sich auf die Kopfhaut schmiert, ne, die teuer in der Apotheke gekauft und was es da alles gibt. Das hat alles nicht geholfen. Und irgendwann, wirklich von einem Tag auf den anderen, hörte das auf. Also ich hab das ja in der Bürste immer gesehen, ne? Und hatte da immer
Ja.
richtig so Büschel drin. Und irgendwann morgens kam nichts mehr, ne? Also ich habe das jetzt natürlich, das ist ja normal, dass man bis zu 100 Tage, 100 Tage sage ich schon, 100 Haare am Tag soll ja normal sein. Oder 60, ich weiß es gar nicht. Aber nicht mehr so viele, wie es damals waren. Also das war wirklich schrecklich. Man sah das auch, ne? Also das sah man wirklich bei mir auf dem Kopf. Ich hatte mal ganz lange Haare. Das war nicht mehr. Also
Ja.
durch diese Geschichte habe ich wirklich mein Haar verloren. Und das habe ich schon so oft gehört von Betroffenen, ne? Und das ist es auch nicht gewesen. Also ich habe noch eine ganze Reihe andere Sachen gehabt. Zum Beispiel Blasenentzündung. Also
Ja.
das hab ich wirklich nie gehabt. Und auf einmal, da war es dann. Ne? Da muss ich aber sagen, das hat dann tatsächlich so, ja, nach den ersten 2, 3 Monaten in der Heilungsphase aufgehört. Aber wie gesagt, es kommt noch eine ganze andere Reihe körperliche
Ja, da
Leiden,
gibt es
sage
so
ich mal,
viel.
zu.
Da
Ja,
gibt es so
also.
verschiedene, also von Schlaflosigkeit, ich kann jetzt nur von mir sagen, aber bei mir hat das auch gefühlt länger gedauert, bis so die großen Dinge eingesetzt haben, weil ich glaube, dass mein Körper das wirklich erst Wochen, vielleicht sogar teilweise Monate später begriffen hat. Und ich kann mich erinnern, so da kam dieser große Zusammenfall. Bei mir kamen davor auch noch einige Schicksalsschläge, muss ich auch dazu sagen. Und dann kam das alles wie so ein Rollkommando, ja. Also Hashimoto-Diagnose, diverse nervliche Diagnosen, dann eben die Tumorerkrankung, die sogar der Chirurg zu mir sagte, naja, das kann schon nervlich bzw. stressbedingt sein. Mit einer starken Nebennierenschwäche, die mich ins Bett katapultiert hat, ja, Hypophyse, Hormone, Adrenalin, alles hin. Und das hat wirklich insgesamt jetzt, also Nebennierenschwäche konnte ich ausheilen, sogar natürlich, hat aber jetzt 4 Jahre gedauert. Und du musst vorstellen, ich bin aus dem Ganzen jetzt schon fast 10 Jahre draußen, mit Aufs und Abs am Anfang natürlich, ja. Aber so lange hat das gedauert, ja. Und das ist so unnormal heftig, was da auf einen zukommt. Das sind jetzt einmal diese großen Dinge, dann eben, wie du sagst, Haarausfall, Nägel auf einmal wie Pudding, ja, aus dem Nichts raus. Dann komplette Reizdarmgeschichte, die Sachen, die du vorher schon oft im Bekanntenkreis gehört hast, aber selber nie betroffen warst, ja. Dann extremste Gewichtszunahme. Ich kenne von einer Bekannten das Gegenteil, die hat dann nur mehr 40 Kilo gehabt. Also total schlimme Dinge, bis hin zu, dass sich die Augenfarbe eintrübt, Tinnitus. Also da gibt es ja wahnsinnig viel. Hautprobleme haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Also da sind wir noch bei den somatischen Sachen. Und wenn man dann rübergeht, so in diese psychologische, seelische Sachen, also eben von Depressionen über Schlafstörungen, Angstzustände, Panikattacken. Und das äußert sich ja alles auf verschiedensten Ebenen. Das kommt ja immer wieder auf allen möglichen Ebenen raus.
Richtig, also Wo du gerade sagst, Hauterkrankung, hatte ich dir auch, wir hatten ja schon mal so gesprochen, hatte ich
Genau.
dir auch erzählt, leide ich auch bis heute noch drunter. Und ich habe gerade mal gezählt. Also bei mir waren es auch so um die 4 Jahre. Ich habe 4 Jahre lang Haarausfall gehabt. Und da kann man sich vielleicht, und ich rede wirklich nicht davon, dass hier so ein paar ausgefallen sind. Das
Ja.
sind wirklich büschelweise.
Bisschen
Und
ja.
mir sind die auch alle weggebrochen. Also ich hatte teilweise unten im unteren Bereich, die Haare waren nur noch die Hälfte von dem, was das Oberhaar war. Also ehrlich, und das sah aus. Also das hatte ich auch teilweise oben drauf. Also wirklich, ich musste
Ja.
sie kurz, ich musste die abschneiden. Also das ging gar nicht mehr. Das sah aus wie gerupft. Und wie gesagt, ich kenne noch eine ganze Reihe von anderen Betroffenen, die dieselben Symptomatiken hatten. Und auch all das, was du gerade genannt hast, habe ich alles schon gehört. Und natürlich, wenn man dann zum Arzt geht oder mit Freunden, Familie, Bekannten und so weiter spricht, hört man natürlich dann auch, ja, das kann auch davon kommen oder davon oder
Genau.
davon, ne? Weil man es ja letzten Endes, ich sage es jetzt mal so plump, nicht genau weiß, aber die Wahrscheinlichkeit dessen, dass das von diesem narzisstischen bzw. emotionalen Missbrauch stammt, die ist ja wohl. Also die ist ja wohl sowas von hoch, vor allem wenn man mal bedenkt, wie viele andere Betroffene an diesen Symptomen leiden und auch wie lange noch, ne? Und das kann dann auch in meinen Augen kein Zufall mehr sein, ne? Also da gibt es ja auch Studien drüber, die das belegen,
Genau.
sag ich jetzt mal.
Ja.
Und wie du auch schon und wie ich, wir hören es ja auch tagtäglich, ne, von Betroffenen.
Richtig.
Und um nochmal auf die Hauterkrankung zurückzukommen. Das ist, wie gesagt, ich fand das mit den Haaren am schlimmsten. Das ist so. Wobei das mit der Haut vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer ist, ne? Weil ich glaube, ich hatte bei einer unserer letzten Folgen auch erzählt, ich lag ja mal eine Woche im Krankenhaus, und habe plötzlich Hautausschlag, ich habe plötzlich Nesselsucht gehabt, ne? Auch
Ja.
nie gehabt. Dann hatte ich, das war ganz zu Anfang, plötzlich hinten auf dem Rücken was. Also ich war immer so ein, sag ich jetzt mal, Kind muss ein bisschen lachen. Ich habe mich damals immer mit Handtüchern zugedeckt. Ne? Ich bin nicht so das Sonnenkind. Auf einmal bekam ich hinten irgendwie so einen Ausschlag, das juckte wie verrückt und erzählte man mir, ja, ich habe da hinten jetzt weißen Hautkrebs. Ich so, hä? Und die Ärzte sagten, ja, sie waren zu viel in der Sonne mit ihrem Rücken. Also, ne, habe ich nur den Kopf
Ja.
geschüttelt. War ich nämlich nie, kann ich wirklich so sagen. So, das habe ich als allererstes bekommen. Dann die Nesselsucht. Dann habe ich im Gesicht Ausschlag bekommen. Da habe ich bis heute einen riesigen Fleck im Gesicht. Ne? Also hört sich ein bisschen extrem an, ist auch schon gut zurückgegangen, aber es sind wirklich alles Symptomatiken, die trage ich bis heute noch mit mir. Ne? Natürlich kann man sagen, okay, vielleicht bin ich anfällig für Hauterkrankungen, kann man sagen, aber es ist wirklich so, dass ich diese Sachen erst habe, seit ich in diesem Kreislauf beziehungsweise mit dieser Person, ne, ich sage jetzt mal, gefangen war. Ne, seitdem habe ich das. Ich habe vorher sowas nie gehabt. Ich habe auch vorher nie Haarausfall gehabt oder was auch immer. Natürlich war ich mal krank. Natürlich, ja, jeder ist mal krank, aber diese ganzen Symptome, also die wirklich in meinen Augen schon echt erheblich sind, ne? Oder auch Schlafstörungen, ne? Hatten wir ja
Ja, vor
vorhin schon
allem denke ich
gesagt.
mir, wir sind beide das ganze Jahr beschäftigt mit Betroffenen. Also ich glaube, ich habe mittlerweile, abgesehen von den Klienten, ich glaube insgesamt 1000, 1200 Betroffene kennengelernt. Ja. Und das Witzige ist auch, also ich nehme es jetzt mal von der Familienseite wieder her, wenn die Leute sagen, ja, ich habe dann auch so Hautprobleme bekommen. Und ich frage dann, okay, auf welcher Seite, auf welcher Körperseite? Und der sagt mir, ach, rechts. Und dann sage ich, okay, diese hochgradig toxische Person war dein Vater? Ja. Oder umgekehrt, ja, wo ist es auf der linken Seite die Mutter? Weil es einfach so ist, dass links die linke Körperhälfte die Mutterseite ist und rechts die Vaterseite. Und das sind so Klassiker einfach, ja, das kann man dann nicht runterspielen. Und ich glaube, ich muss meinen oder möchte meinen, es war in Psychologie heute, 2020, ich müsste es raussuchen, ich habe sogar noch, da gab es sogar einen Artikel, wo die Komponenten aufgezeigt waren, ja. Also emotionaler Missbrauch, psychische Gewalt und wie sich das dann auch körperlich eben äußern kann. Und es sind ja auch, wenn man hernimmt, Depressionen. Depressionen zeigen sich ja nicht in Traurigkeit, so wie viele meinen. Depression ist ja auch der Überbegriff von so vielem, ja. Und wenn ich das Beispiel hernehme, auch Selbsthilfegruppe, ja, also wenn ich Betroffene habe, wir haben eine Gruppe gehabt, nur, Betroffene nur von Ex-Partner, Ex-Partnerin, ja, also wirklich nur beziehungstechnisch. Und auch da war das, Blasenentzündung war eines der Hauptthemen. Pap-Abstrich bei den Frauen viel zu hoch. Das hatte ich, glaube ich, gefühlt im letzten Jahr 5 bis 10 Mal. Und kaum war die Beziehung beendet und das Ganze ging in eine Heilungsphase, war der Pap-Abstrich beim Gynäkologen wieder normal. Also wenn man das alles anhört und anschaut, auch Krebsdiagnosen, ich hatte ja auch 2000, Anfang 2020 meine Krebsdiagnose, ja. Und ich denke mir dann, okay, das kann nicht immer nur viral bedingt sein, ja, sondern das sieht man einfach, was, wenn die Psyche dem nicht mehr standhält und man trotzdem glaubt, man ist stark genug, was einfach am Körper abgeleitet wird. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, ach ja, und dann wollen wir Statistiken sehen. Man kann googeln, es gibt einige Statistiken dazu, sogar ich habe unlängst eine gepostet auf Instagram. Aber auch wenn ich was nicht sehe und wenn ich nicht immer einen Beleg habe, können sich über 1000 Leute in 3 Jahren ja auch nicht irren.
Nee, genau. Das ist ja auch das, was ich eben sagte. Deswegen, also natürlich, es gibt irgendwo hier und da irgendwelche Statistiken und was auch immer. Aber grundsätzlich, also ich bin da voll von überzeugt, dass das ist einfach das Signal, was der Körper sendet. Hilfe, der schreit, hier ist was
Genau,
nicht
und
richtig, hier stimmt was
man
nicht.
merkt selber gleich gar nicht, also man selber ist vielleicht auch so, emotionaler oder narzisstischer Missbrauch hat ja auch in der Folge, ich habe es vorher schon erwähnt, es betrifft ja auch immer wieder einen Gehirnteil, ja, dieses Suchtpotenzial, ja. Also das heißt, das ist ja wie eine Droge im Prinzip. Das ist ja auch der Grund, warum man so schwer wegkommt. Da gibt es sogar sehr, sehr gute Artikel drüber, die man auch recherchieren kann. Und das, wir sind ja nicht nur in einer Trauerphase, wir kommen ja auch gerade von einer Sucht runter. Das muss man ja auch verstehen im ersten Jahr, dass man von dieser Sucht runterkommt, dass man in Trauer ist, dass man selber missbraucht wurde. Also da kommen so viel Emotionen und Dinge auf uns zu, die auf uns einrollen. Also das kann man gar nicht in einem Jahr alles begreifen und schaffen. Ich finde, dieses erste Jahr danach war für mich persönlich schlimmer als die Dinge, die passiert sind in den Jahren davor und jetzt, wo ich so weit schon weg bin, dass ich sage, okay, ich bin fertig einfach damit. Ich bin emotional und psychisch damit fertig, körperlich leider noch nicht, aber das ist ein Riesenunterschied einfach zum ersten Jahr.
Ja, so würde ich das auch sagen. Also das erste Jahr und da will ich auch noch mal auf was Bestimmtes eingehen gleich. Ja, muss einmal kurz tief Luft holen. Also das erste Jahr, wie gesagt, ich fand es auch dieses davon wegzukommen von dieser ja Sucht, wie du es gerade gesagt hast. Es ist ja nun mal so, ne? Also die ersten paar Monate habe ich wie gesagt immer nach links und rechts geschaut. Nicht nur weil ich sage es ganz direkt, nicht nur, weil ich Angst hatte. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, ich war ja schon so weit, ich wollte ja fliehen. Ja, und habe diesen No Contact initiiert. So. Und dann ist ja das A und O bei der ganzen Sache, das auch so durchzuziehen. Und das wollte ich. Dieser Wille war da, der war auch stark genug. Aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass diese Person mir wieder auflauert oder mir irgendwo über den Weg läuft. Da hatte ich richtig Angst. Und vielleicht sollte ich auch sagen, ich hatte noch viel mehr Angst davor, wie ich reagiere, wenn diese Person plötzlich wieder vor mir steht oder wenn diese Person mir wieder einen Brief schreibt oder was auch immer, wie sie mich kontaktiert. Ich hatte
Ja.
einfach Angst, wie reagiert dann meine Seele und mein Körper, ne? Weil das ist so, also es waren ja so Situationen, das kennt jeder, plötzlich war wieder ein Brief im Briefkasten, man holt das Ding raus. Und ja, ich habe die Dinger dann nicht sofort weggeworfen, sondern habe das dann auch aufgemacht. Man ist dann neugierig und denkt, na, was will er jetzt wieder? Liest sich das dann durch, ne? Und dann ist das wie so ein Stich. Ich habe richtig Schmerzen verspürt. Und was auch immer noch. Also das zig Emotionen gingen da hoch, Trauer, Wut, ach, keine Ahnung, ne? Und so, und davor hatte ich Angst, vor diesem Gefühl. Und
Ja.
ja. Weiß ich nicht. Also, und das ging halt, wie gesagt, eine ganze Zeit lang noch so weiter. Und das war ein richtiger Kampf. Also überhaupt das durchzuhalten. Ne?
Ja.
Ich habe natürlich, ich hatte eben gesagt, der Wille war da, ich habe es ja auch geschafft und so weiter, aber trotzdem war es ein Kampf, weil ich halt teilweise in Situationen war, lag ich zu Hause im Bett, ich konnte nicht schlafen, dann kam auf einmal ein richtiges Wutgefühl hatte ich. Also ich bin so wütend gewesen, ne? Ich habe das auch nicht unterdrückt, ne? Weil in dem Moment dachte ich auch, und ich sag's auch jetzt, ne? Das ist auch, denke ich, kontraproduktiv, das zu unterdrücken. Ich war richtig wütend und es tat mir auch irgendwie gut. Aber ich hatte auch Phasen, ne? Da konnte ich nicht schlafen, weil ich plötzlich irgendwie das Gefühl hatte, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, weil die Fragen werden oft gestellt. Ich hatte das Gefühl, dass ich diese Person vermisse. Und es wird mich, ich bekomme das oft zugesendet, so eine Fragen, ich vermisse ihn oder ich vermisse sie. Was soll ich machen? Soll ich vielleicht doch noch mal, ne? Nein, nein. Und ich sage immer, das ist kein Vermissen. Das ist, was soll man denn da vermissen? Soll ich vermissen, dass ich von dieser Person emotional missbraucht wurde, gedemütigt und was auch immer? Nein. Das ist einfach dieses in der Heilungsphase von dieser Sucht runterkommen, ne? Und
Ja,
da,
genau.
ja, ich sage immer, hört sich jetzt komisch an, aber da spielt dann der Körper beziehungsweise das Gehirn einen Streich. Das ist so, ne? Und dessen war ich mir ja bewusst, aber ich war in diesen Situationen. Und ja, also ich war zu Hause an, was weiß ich, an Wäsche machen oder so, ne? In solchen Situationen kam das. Auf einmal kam der Gedanke, schoss in meinen Kopf, und dann dachte ich so, ach, was er jetzt wohl macht, das hatte ich auch, ne? Also es war zwar so, dass es halt weniger war halt als in diesen No-Contact-Phasen, nachdem wieder dann das Hoovering kam, ne, wo ich dann auch leider, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dann drauf eingestiegen bin. So, aber in dieser Heilungsphase, wie gesagt, es war weniger und es wurde mit der Zeit auch immer weniger, ne, aber es war trotzdem noch da. Ne, ich kann zwar,
Ja.
heute kann ich sagen, ich habe das nicht mehr. Klar, denke ich manchmal dran, weil ich führe ja auch Gespräche mit Betroffenen oder halt auch mal mit Freunden, Bekannten und so weiter, die dann mich danach fragen. Aber es ist anders heute. Also es ist wirklich anders. Es sind nur noch die körperlichen Symptome, die ich habe. Und ich hoffe, dass die irgendwann auch verschwinden. Hoffe ich ganz doll.
Ja, ich auch,
Ach,
ehrlich gesagt, und ich gehe auch
ja.
fest davon aus. Was auch ein wichtiger Punkt ist, weil du das gerade angesprochen hast, mit dem mal wieder nachdenken oder vermissen, betrifft auch Partnerschaft wie Familie etc. Dieser Gedanke, der anfangs auch kommt, ach, ich fühle mich so, als hätte ich denen oder dem oder derjenigen Unrecht getan. Es kommen dann so Momente, weil emotionaler Missbrauch ist ja nicht Missbrauch 24 Stunden am Tag und das subtil, sondern es sind ja auch ich sage ganz bewusst Momente, die auch nett sind, die schön sind, die sich normal, also normal ist ein doofes Wort, die sich gut anfühlen, ja, sagen wir gut anfühlen. Das gibt es in der Familie, das gibt es genauso. Also man fühlt sich ja nicht 24 Stunden am Tag missbraucht. Und am Anfang fühlt man sich ja gar nicht missbraucht, denn man glaubt ja wirklich, das ist so die Realität des Gesellschaftsbildes, so hat das halt zu sein. Ne? Also man kommt ja gar nicht gleich drauf klar oder kommt gar nicht gleich mit, dass das überhaupt nicht. Und dann hast du so in dem ersten Jahr, du hast nur Kontakt, da ist einmal irgendwie so die innere Einsamkeit und man grübelt ja auch viel nach, also gerade abends, ja, ich höre das auch immer wieder und bei mir war das auch so. Und dann denkt man, okay, so als schuldbewusster Mensch, was ja antrainiert wurde, naja, aber war ja eh meine Schuld oder war ja eigentlich meine Schuld oder ist derjenige oder diejenige wirklich schuld? Also dieses Grübeln und dann teilweise schon bis hin zur Verzweiflung, ach, vielleicht sollte ich mich doch melden, weil es war ja schon auch meine Schuld. Und das ist auch so was Fatales, ja, was sehr destruktiv ist, gerade in der Heilungsphase. Und da muss man sich dann immer wieder bewusst machen und da hilft es auch, das sage ich auch Klienten immer wieder, schreibt euch die schlimmsten Dinge auf. Nicht, weil ihr euch permanent retraumatisiert, aber das kann einem gerade im ersten Jahr helfen, dass man sich das nochmal bewusst macht, was ist mit mir eigentlich passiert? Und ja, es war
Ja,
Missbrauch. Das braucht man nicht
richtig.
schönreden. Ja, also
Genau.
ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wie gesagt, ganz egal, welche Person das war, ob Vater, Mutter, Bruder, Tante, Onkel, Ex-Partner, Ex-Partnerin, völlig wurscht.
Richtig, richtig. Deswegen sagte ich auch eben diese Phasen, ne, wo ich dann abends im Bett lag und
Ja, genau.
wollte eigentlich schlafen. Auf einmal wurde ich wütend. Das, ne, hatte ich ja auch. Das tat mir echt gut, muss ich sagen. Und ich habe mir auch Sachen aufgeschrieben. Ich habe so ein kleines Büchlein gehabt. Da standen dann stichwortartig Dinge drin. Und da habe ich auch immer mal wieder reingeguckt, ne? Wenn ich so
Ja.
Sachen hatte wie, ach Mensch, irgendwie, was er jetzt wohl macht, ne? Auch schon dann habe ich da mal reingeguckt und denke so, pff, ist mir egal, was er jetzt macht, ne? Und schön nochmal, also nicht traumatisieren, wie du gerade sagst, sondern es ist einfach nochmal in Erinnerung rufen, ne? Für den eigenen Kopf. guck mal, das und das ist passiert und das ist definitiv nicht gesund und das möchte ich auch nicht mehr. Und dann war auch bei mir gut, ne? So, und in den Phasen, wie gesagt, wenn es nochmal hochgekommen ist, habe ich das gemacht und es wurde, wie gesagt, immer weniger. Und was ich auch noch hinzufügen wollte, ich habe mich natürlich auch beschäftigt, ne? Ich habe mir neue Hobbys gesucht. Ich habe mit Freunden viel unternommen. Ich bin eigentlich dem wieder nachgegangen, was ich in der ganzen Zeit nicht konnte, weil ich ja die ganze Zeit, ne, das kennt ja auch jeder, man ist ja irgendwann so mit dieser doofen Sache, so sage ich es jetzt mal, beschäftigt. Man ist nur noch damit beschäftigt. Der ganze Tag dreht sich darum, egal wo, ne, ob ich auf der Arbeit sitze oder wo auch immer, es dreht sich immer nur der Kopf um diese eine Person, ob jetzt Familie oder Ex-Partner oder wo auch immer, ne, denkt man drüber nach, sollte ich es vielleicht so machen, soll ich mich so benehmen, was kann ich tun, damit er oder sie wieder nett zu mir ist und ach, keine Ahnung was, oder warum tut er dies, ne, dieses Warum. Und ich habe dann endlich mal wieder das gemacht, was ich die ganze Zeit nicht machen konnte. Und das ist auch eine Sache, das sollte man tun, endlich wieder das machen, was einem Spaß macht, ne? Und sich eine Freude machen oder sich mal, ja wirklich, sich eine Freude machen, vielleicht sich mal irgendwo, ne, also ich habe mich dann auch, sage ich jetzt mal, in die Eisdiele gesetzt, ne, weil ich war mit jemandem zusammen, der ist mit mir nie, also der, da weiß ich auch heute, das ist Absicht gewesen, ne, der wollte mir diese Freuden nehmen. Ich bin halt jemand, ich esse gerne Eis, so jetzt ist es raus. Und ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und dachte so, jetzt bestellst du dir mal hier all das,
Einen
was du,
riesengroßen Essen.
ja, und ich habe ehrlich jetzt, ne, habe ich mich gefreut, ne? So, aber ich könnte
Ja.
mir vorstellen, bei anderen Betroffenen oder bei dir oder bei wem auch immer, da gibt es bestimmt auch Sachen, die man nicht machen konnte, die unterdrückt wurden, ja? Und
Ja.
das ist das, ne? Sich eine
Vor
Freude
allem.
machen.
Vor allem, es ist, wie du richtig sagst, wenn man betroffen ist von Ex-Partner, Ex-Partnerin, dann kommt man in dieses, das gönne ich mir jetzt wieder. Und ich überlege,
Ja.
wie war ich vorher? Ich war glücklich. Bei jemandem, bei der betroffen ist von der Familie und der steigt das erste Mal aus und ist 25, 30, 35, 70. Ja, ich habe eine Dame, die ist 72. Und man beginnt mal zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Ja, also da sind wir gar nicht bei, ich mache mir jetzt eine Freude, was super wichtig ist, natürlich auch in dem Aspekt, sondern da beginnt einmal, ich habe jetzt ein neues Programm, Go Deeper, das testen wir jetzt seit vorigem Jahr schon. Das endet jetzt nächste Woche und da geht es wirklich um radikale Selbstfindung und tiefer schauen. Da geht es nur um einen selbst. Da geht es nicht um den Täter, sondern wirklich nur um
Ja.
den Betroffenen, ganz, ganz klar im Fokus. Und das ist so interessant, also wir sind zu acht. Und ich habe das Programm eigentlich für mich geschrieben, aber es war so ein Interesse da. Jetzt haben wir es dann zu acht gemacht. Und ich muss sagen, es ist nicht nur heftig, ja, obwohl ich das selbst geschrieben habe, ist es einfach heftig, diese Thematik so tief zu beleuchten, ja, und dann einmal draufzukommen, auch bei mir nach so vielen Jahren, was schlummert eigentlich wirklich tief in dir? Also Betroffene von Eltern, von missbräuchlichen Eltern, die werden das kennen, dass man denkt, okay, ich habe immer funktioniert, ich habe immer jedem alles recht gemacht, ich habe vielleicht sogar den Job ausgeübt, den andere wollten, oder ich konnte mich beruflich gar nicht finden, weil ich so Versagensängste hatte. Also da gibt es ja so viele Bereiche und ich hatte heute auch eine Klientin dabei. Und genau das sind diese Punkte, ja, die mich dann, was mich dann so freut, wenn die Leute sagen, so, jetzt habe ich das durchgearbeitet und ich bin draufgekommen, ich habe eigentlich keine Ahnung, ja.
Ja.
Also man weiß gar nicht, okay, wer bin ich, wer möchte ich sein? Man ist schon verheiratet, man hat Kinder, man hat ein Haus, man hat sich ein Leben aufgebaut oder vielleicht das Gegenteil, man kam zu all dem gar nicht und
Nee,
möchte das mit
genau.
35, 45, 55 jetzt nachholen, ja. So diese wichtigen Aspekte, über die spricht nämlich auch keiner, ja. Was passiert mit Menschen, die zwar jetzt frei sind, aber leer, ja, das sind wie umgeschriebene Blätter,
Da
ja.
hängt, ja, genau. Also da hängt so viel dran. Und du hast gerade gesagt, wer bin ich, ne? Dieses Wer bin ich? Und das ist auch ein wichtiger Punkt aus meiner Heilungsphase, ne? Also ich habe angefangen, mich wieder mit mir selber zu beschäftigen. Und ich habe Dinge herausgefunden. Also wirklich, das wusste ich gar nicht. Die wusste ich von mir nicht. Also ich habe wirklich, also ich kann, wie soll ich sagen? Ich kann sagen, ich kannte mich vorher, aber jetzt kenne ich mich besser. So.
Ja,
Ne, also
ganz
es ist
genau.
so.
On point, super, ja.
Und ja, und wie gesagt, Also wirklich, es geht in alle Richtungen, muss ich sagen. Und du hattest es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Also auch dieser Missbrauch aus einer missbräuchlichen Familie kommen. Ne? Also in dieser Phase, wo man sich dann besser kennenlernt, ne? Wo man schaut, man reflektiert ja auch. Ne? Ich meine, wir haben die ganze Zeit schon irgendwie, das hattest du vorhin auch angesprochen, die Schuld bei uns gesucht. Wir sind reflektiert, aber in dieser Heilungsphase reflektiert man noch ganz andere Aspekte, ne, von sich selber und findet wirklich Sachen heraus. Also ich habe ja auch in der Hinsicht sehr, sehr viel gemacht, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ich bin auch bei einer Traumatherapie gewesen tatsächlich und habe da auch über alles Mögliche gesprochen. Also da sind so viele Sachen zum Vorschein gekommen und die hatten auch gar nichts mit meinem Ex-Partner zu tun. Ne? Aber sie haben mir einfach gezeigt, warum, ne, ich so lange da drin geblieben bin, warum ich zum Beispiel keine Grenze gesetzt habe, obwohl ich doch wusste, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Obwohl ich wusste, nein, es ist einfach nicht okay. Und ich wusste ja auch, nein, das möchte ich nicht. Und dennoch habe ich es mit mir machen lassen. Und in so Traumatherapien zum Beispiel, ne? Oder auch in der Arbeit mit dir natürlich. Lernt man oder lernen die Betroffenen dann und halt auch in dieser Heilungsphase natürlich, warum ist das Ganze passiert? Und das war für mich richtig, also sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Warum ist das passiert? Ne? Damit man überhaupt nicht nochmal in so eine Situation kommt. Und das,
Das
ne?
ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß, manche Therapeuten sehen das absolut nicht wie ich oder wie du jetzt gerade, die sehen das anders. Aber für mich ist ein wichtiger Aspekt, das trifft natürlich bitte nicht auf jeden zu, ja. Aber ein wichtiger Aspekt ist einfach ein Generationentrauma, ja, in dem wir drinnen stecken. Das sieht man einerseits an unserem sehr ungesunden Mindset in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, ja, also ich arbeite da gerade mit einem Projekt, da sind Menschen dabei, die 70 aufwärts sind, ja. Die einen, die richtig cool damit umgehen und sagen, ja, bei uns war das so furchtbar, eben ich war als kleines Kind, habe den Krieg miterlebt, die Eltern total emotionslos und, und. Und dann gibt es die anderen, die immer noch diese Glaubenssätze drinnen haben, ja. Also die einfach hergehen und sagen, ach, nee, derjenige ist nicht krank, der ist einfach nur faul, obwohl der schwere Depressionen etc. hat. Also da wird einfach, weil die es nicht anders gelernt haben, die haben einfach funktionieren müssen, ob sie wollten oder nicht. Ja, das wird natürlich jetzt 2, 3 Generationen später genauso wieder draufkaut. Und wir befinden uns in diesem Generationentrauma und da wird auch emotionaler Missbrauch, psychische Gewalt und vieles mehr einfach mitgenommen. Da gibt es auch ein paar gute Bücher dazu.
Wollte es gerade
Und
sagen. Gute
also,
Bücher, mir ist auch eins eingefallen.
ja, da gibt es wirklich gute Sachen dazu zum Thema und da gibt es, glaube ich, sogar eine Podcast-Folge. Muss ich direkt mal raussuchen, ob ich die verlinken kann und darf. Es ist einfach so interessant und ich möchte jetzt gar nicht auf irgendjemanden bestimmten hinhaken. Es ist einfach ein Ding der Generationen, das man immer wieder übernimmt. Das ist genauso wie nur wer sich krumm arbeitet, verdient dieses Geld oder also ganz, ganz alte Glaubenssätze. Und einen habe ich vor kurzem erst angesprochen, der ärgert mich teilweise immer so, wenn Menschen dann sagen, naja, mir hat aber die Watschen auch nicht geschadet und mir hat das auch nicht geschadet. Ja, sind wir halt gedemütigt worden, es war halt auch der Vater. Ja, gut, Dieter, deswegen trinkst du auch, ne? Deswegen bist du auch Alkoholiker, weil es dir nicht geschadet hat. Also die Leute merken gar nicht, wie ihnen das geschadet hat. Die leben in so einer Blase, das ist in Ordnung für sie und das ist halt so. Sie haben das übernommen vom Vater, weil der ist auch schon so erzogen worden von seinem Vater und ich mache es jetzt auch so bei meinem Sohn. Und so werden wir halt einfach aus dieser missbräuchlichen, ungesunden Bubble überhaupt nie rauskommen, ja.
Also ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich einfach nichts dem hinzuzufügen habe. Also ehrlich, mir fallen auch ein paar Bücher ein. Wahrscheinlich sind es dieselben, die du gerade im Gedanken hast. Ansonsten stimme ich dir da absolut zu. Also und tatsächlich war das auch einer der Punkte, den ich mit meiner Traumatherapeutin besprochen habe, weil die ist auch genau dieser Meinung gewesen. Und ja, es wird wirklich von einigen weitergereicht, ne? Das ist so, weil wenn man die
Ja.
dann anspricht oder wenn man mit denen darüber spricht, die merken es nicht, die können es nicht reflektieren, die haben gar nicht dieses
Ich
Gefühl
glaube,
dafür, ne?
Also ich bin in meiner Anfangsphase, ich war ja selber auch in Psychotherapie, Traumatherapie und habe noch etliche andere Sachen gemacht. Und ich habe damals auch, also diese Psychotherapie gekoppelt mit Traumatherapie, die ich gemacht habe, war sehr, sehr spannend. Da habe ich auch mitbekommen, dass viele Menschen, wie soll ich das nennen, die haben so Angst vor ihrer eigenen Reflexion, ja. Die können da gar nicht rausgehen. Also ich habe dann auch mal so an einer Gruppensession teilgenommen, einfach weil ich schauen wollte, wie das so ist, ob ich mich in der Gruppe auch so zurechtfinde oder ob ich es lieber einzeln weitermache. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kann in der Gruppe überhaupt nicht, weil ich war sehr, sehr offen von Anfang an und hab das auf mich zukommen lassen und habe einfach gemerkt, dass es Menschen gibt, die ganz bewusst in ihrer, ich mag das Wort nicht, aber in ihrer Opferrolle bleiben, weil sie sich da, glaube ich, Schutz erhoffen. Ja, also die haben sich einfach das so rein manifestiert und geschützt in ihrer Kugel. Die wollten da gar nicht raus. Und da gab es dann ja natürlich Pausen und da gibt es Kaffee und Tee und du kannst da mit den anderen unterhalten. Und ich habe einfach gemerkt, nee, das geht nicht. Ich hatte dasselbe. Nach dem Suizid in meiner Familie gab es einen Suizidfall. Und da bekommst du auch Krisenintervention und wirst von A nach B geschickt und so ein Auffangkübel ist das quasi, ja, danach. Und unter anderem kannst du auch zu einer Selbsthilfegruppe gehen und wie gesagt, ich bin da relativ offen und schaue mir das gerne an und warum nicht Hilfe annehmen. Und auch da habe ich es aber dann, ich bin da, glaube ich, nach 20 Minuten gegangen. Also ich persönlich bin eben nicht dieser Typ, ich suche mir Hilfe, ich möchte Lösungswege, ich möchte schauen, wie ich rauskomme. Auch ich habe Rückschläge und auch ich hatte sehr schlechte Tage und Phasen, ja. Aber ich bin nicht dieser Typ, der sich so in einen Konkord zwängen kann und da drin bleiben kann und in diesem Opferschutz quasi drin bleibt. Das kann ich nicht, ja. Und da gibt es eben Menschen, und das habe ich dann auch mit der Traumatherapeutin besprochen, sie sagt, ja, manche brauchen einfach nur Zeit. Ich sehe das auch selber in meiner Arbeit jetzt, ja, brauchen einfach nur Zeit und manche schaffen es einfach nicht. Die geben zwar dieses Verhaltensmuster nicht weiter, aber die fressen alles in sich rein.
Genau. Und wo du das gerade sagst, mit dem Weitergeben und so weiter, beziehungsweise in der Familie. Ich hatte auch sogar mehrere, fällt mir gerade ein, mehrere Betroffene. Also die Geschichten, wie gesagt, ähneln sich ja sowieso immer irgendwie. Eine Dame, die erzählte mir, ihre Mutter und auch ihr Vater, die waren emotional überhaupt nicht zugänglich. Also da gab es gar nichts. Da gab es. Ja, das ist, wie soll ich sagen, die sind quasi, sie hatte noch mehrere Geschwister, emotional verkümmert. Ich sag's jetzt einfach mal so, ne?
Ja, ist auch so, ja.
Und ihre Eltern, die, also sie hat mehrfach mit den Eltern, als sie dann erwachsen wurde, mit denen darüber gesprochen. Und sie hat es auch bis heute noch versucht, immer wieder mit denen das Gespräch zu suchen. Aber die Eltern, die merken das gar nicht. Und die hatte mir mal gesagt, wenn sie das ansprach, dann hatte sie das Gefühl, als würde ihre Mutter peinlich berührt sein davon, ne? Von solchen Themen. Zum Beispiel, wie gesagt, ich sagte ja eben, es gab gar keine Emotionen. Das heißt, es gab nichts. Es gab auch keine Umarmung. Es gab, ne? Also wirklich unvorstellbar eigentlich. Aber wenn sie dann auf ihre Mutter zugegangen ist oder ihren Vater und die mal umarmt hat, da waren die peinlich berührt. Die haben dann gesagt, nee, ach komm, lass das. Und es gab auch kein Bitte, kein Danke. Wenn Weihnachten oder was auch immer war, Geburtstage, die Geschenke, die wurden, es kann man sich wirklich schwer vorstellen, ne? Aber die wurden so hingestellt und zack, das war's. Kein Lächeln, nichts. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Und was ich daran so auch merkwürdig fand, ja, und auch interessant, dass sie dann peinlich berührt waren, ne? Die wollten das nicht, das war denen unangenehm, weil die das selber ja so nicht kannten,
Ja, genau.
ne?
Und das ist der Punkt. Also ich habe da mit meinem Mann auch ganz viel aufgearbeitet, ja, sage ich ganz ehrlich. Das ist auch der Punkt, warum jemand, der aus einer dysfunktionalen Familie kommt, ja, ich spreche jetzt nicht für alle, aber ich weiß, es gibt genug Betroffene, denen ein One-Night-Stand oder eine Affäre viel leichter fällt auf körperlicher Ebene, sprich auf sexueller Ebene, als emotional intim zu sein. Wenn du das nicht kennengelernt hast mit Umarmungen, mit einem mütterlichen oder väterlichen Kuss auf die Wange oder wenn du, so ich hab dich lieb, ich schätze dich, das kennt man ja alles nicht. Also emotionaler Missbrauch muss ja nicht immer Beschimpfung und Demütigung sein. Das kann ja auch einfach sein, dass beide Elternteile emotional nie verfügbar waren, so wie du es gerade richtig und super erklärt hast. Und das wiederum, das ist einfach, wie du sagst, man verkümmert ist das perfekte Wort. Ich war im AKH in Wien und durfte da zuhören und da hat ein Arzt erklärt, wenn ein Säugling abgegeben wird, zum Beispiel bei einer Babyklappe, ja, oder sich nicht, gar nicht drum gekümmert wird, weil die Mutter das Kind nicht will, aus welchen Gründen auch immer, ja, das Kind wächst auch nicht. Ja, also das Kind ist wesentlich kleiner und zarter als andere. Also das, er hat gesagt, das ist unglaublich, was es da zu dieser Thematik zu erzählen gibt. Das war jetzt so eine Randvorlesung, ja, von der Uni Wien, glaube ich. Und es ist ganz spannend, was es in diesem Gebiet auch gibt. Ich habe mich da jetzt nicht so weit vorgeforscht, dass ich viel darüber erzählen könnte, aber das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, ja. Also was Liebe geben ausmacht. Also man kann diese Ausmaße von emotional nicht verfügbaren Eltern, auch die, glaube ich, dass die enorm sein können, ja.
Ja, und um da nochmal hinzuzufügen, die Dame erzählte mir dann auch, und ich habe sagte ja eben, das habe ich schon von so vielen Betroffenen gehört, so eine, also mindestens von 10 so eine Geschichte, dass sie dieses Bild, diese Verhaltensweisen in ihrem Ex-Partner wiedererkannt hat. Ne, weil da gab es ja, das kennen wir ja auch alle, diese Phasen, ne? Silent Treatment. Ne? Man wurde dann
Ja.
ignoriert und dann gab es gar nichts. Und es war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe dann irgendwann wurde ich ignoriert und es gab nichts mehr. Was ich vielleicht dazu auch nochmal sagen kann, bei mir war es so, klar, Lovebombing, alles toll, alles schön. Und dann nachher auf einmal gab es bei mir keine Küsse mehr. Ich habe gar nichts mehr bekommen, keine Umarmung, nichts. Ne? Und so eine Geschichten haben mir oder hat mir die Dame da auch erzählt. Und es war einfach eins zu eins wie in der Familie, wo sie aufgewachsen ist. Ne?
Ja, das ist dieses Muster, das man unbewusst, also die meisten dieser Muster laufen ja gar nicht bewusst ab, weil sonst würde man das ja schon eher verstehen und gar nicht so lange mitmachen.
Ja.
Aber diese laufen so unbewusst ab. Und es ist wirklich faszinierend, wenn man dann einem Betroffenen zuhört und man kennt sich selber aus und man hat das selber durch, man kann sofort kombinieren, warum, wieso, weshalb. Also ich
Richtig.
sage jetzt einmal, einen Betroffenen, der da gut aussteigen konnte, der mitten in der Heilung ist oder schon sehr, sehr gut in seiner Heilung ist, ja, den machst du ja auch nichts mehr vor. Der riecht den Braten im Normalfall ja schon 5 Meter gegen den Wind.
Ja.
Und das bedeutet nicht, dass einem das nicht nochmal passieren kann, aber die Chance, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn du das ausheilen konntest. Ich spreche jetzt gar nicht von körperlicher Heilung, weil das dauert um einiges länger, das wissen wir ja beide mittlerweile, aber dieses Seelische und vom Mindset her und von der Psyche her. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, was wollen wir denn den Zuhörern mitgeben, so abschließend, das erste Jahr? Was würdest du sagen, wenn jemand, der gerade beginnt, No Contact zu setzen oder jemand, der gerade im ersten Jahr ist und vielleicht gerade nicht so die Zuversicht hat, was können wir dem mitgeben? Es wird auf alle Fälle besser, würde ich sagen. Also meines Erachtens ist das erste Jahr wirklich das Schlimmste. Es wird besser.
Ja, also auf jeden Fall. Also es sind mehrere Dinge, die ich da mitgeben würde und die ich auch immer wiederhole. Auf jeden Fall klar, es wird besser. Es wird täglich besser, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Ja, und umso leichter wird es auch. Ne? Und man muss einfach diesen Willen haben, das begriffen haben, was da stattfindet, sich das immer wieder vor Augen führen. Ja, und man merkt es dann auch wirklich. Also ich kann mich nur wiederholen. Es wird wirklich Tag für Tag besser. Und ich weiß es auch von den Betroffenen. Ich höre es ja dann auch, wenn ich eine Nachricht dann bekomme, Hera, du hattest recht. Jetzt ist ein Monat vergangen und ich fühle mich schon viel besser. Ne? Klar kommen dann immer mal wieder diese Phasen, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Aber gerade das und auch das Überstehen macht einen einfach nur noch stärker. Und man me wird merken, dass es einfach ein viel besser geht. Es ist so, also es ist einfach eine Last, die einem da abfällt. Und deswegen kann ich nur sagen, einfach dranbleiben, durchhalten und wenn es mal so ist, weil auch das kann passieren, ne? Dass man einfach nicht mehr weiter weiß und denkt, man schafft es nicht, dann ist immer jemand da, wir beide sind da und es sind noch zig andere den Kontakt suchen und sich das nochmal vor Augen führen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, es kann jeder schaffen. Jeder. Ne?
Ja, und vor allem, was auch wichtig ist, was ich immer wieder betone, A, Fokus auf einen selbst legen, nicht auf den Täter. Und B, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man nicht aus den Augen verliert, dass alles Zeit braucht, ja, und dass man sich auf gar
Ja.
keinen Fall mit anderen vergleicht. Ich habe das so oft, dass mir jemand schreibt, du, Karin, ich habe da mit einer Betroffenen geschrieben in einer Facebook-Gruppe und bei der ist nach 3 Wochen schon viel, viel besser gegangen. Ich bin jetzt schon 6 Monate getrennt, mir geht es immer noch schlecht. Man kennt die Geschichte des anderen nicht. Und man darf sich auf keinen Fall, egal in welchem Bereich im Leben, vergleichen.
Ja.
Wir sind individuelle Personen, wir haben individuelle Geschichten, wir fühlen anders, wir nehmen das anders wahr. Also die Sichtweisen sind anders, die Emotionen, die Empfindungen, die Geschichten des Missbrauchs sind anders, ja. Und
Genau.
Hintergründe, ja. Meine persönliche Geschichte ist ja auch wieder eine andere als die davor, vor der Partnerschaft zum Beispiel oder was auch immer. Also auf keinen Fall vergleichen. Es ist deine Geschichte, es ist dein Weg. Und wenn es gar nicht geht, dann kurzfristig mal Hilfe nehmen. Manchmal reicht eine Therapiestunde, eine Coachingstunde, eine Beratungsstunde, reicht manchmal schon, um über diesen schlimmen Berggipfel, der gerade so schlimm ist oder sich so furchtbar anfühlt, hinwegzukommen.
Genau. So könnte, oder ich würde es auch gar nicht anders abschließend beschreiben. Genauso ist es.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und ihr könnt uns ja auch, wir haben ja das einmal schon angeboten, nur leider Gottes kam es dann nicht dazu, gell? Wir wollten ja schon einmal so einen Fragen-Antwort-Podcast machen. Das können wir ja heuer auf alle Fälle aufnehmen. Also
Auf
wenn
jeden
ihr zum
Fall.
Thema Beziehungen, Eltern, Heilungswege, einzelne Themenfragen habt, dann schreibt es entweder der lieben Hera oder schreibt es mir. Wir sammeln die zusammen und vielleicht können wir da bis im Herbst dann doch mal, weiß ich nicht, 10 Fragen nehmen und die häufigsten 5 bis 10 Fragen, wie auch immer, beantworten. Wir sammeln nochmal zusammen. Ich glaube, ich habe die alten noch abgespeichert. Es kommen eh grundsätzlich immer die häufigsten, sind immer dieselben oder umgekehrt, wie immer.
Genau, richtig.
Und ich
Ja.
glaube, das ist ganz wichtig. Und vielleicht können wir ja dann die Heilung so nach dem ersten Jahr nochmal beleuchten. Ich glaube, das interessiert auch einige. Es sind doch einige jetzt schon 2, 3, 4, 5 Jahre oder noch länger weg von Partner, von Familie. Und da ist dann diese tiefere Sichtweise und diese Reflexion, glaube ich, ganz interessant.
Genau.
Werden wir so machen. Dann danke ich dir auf alle Fälle für deine Zeit und für deine Worte. Das ist immer ganz wichtig und interessant. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Das kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank.
Danke, lieber Jere. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss,
Ciao.
Baba.
Bye.
Ja, das war die erste Folge 2023 mit der lieben Hera und ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Ich liebe die Aufzeichnungen mit der Hera einfach so sehr. Ich hoffe, wir konnten euch Input geben und ich möchte noch eines dazu sagen, das ist mir leider jetzt erst eingefallen. Bitte lasst euch nicht abschrecken von dem, was wir erzählt haben, ja? Lasst euch davon nicht abschrecken, wenn ihr gerade kurz vor No Contact seid. Macht euch einen Plan, macht euch eine Strategie. Es gibt eine andere Podcast-Folge, da geht es um raus aus toxischen Beziehungen, aber bitte mit Vorkehrungen, hört euch die gerne an. Wenn ihr Fragen habt, schaut einfach, ob ihr euch austauschen könnt mit Betroffenen oder ob ihr eine Beratung braucht, ob ihr eine Therapiestunde braucht, ob ihr Vorbereitungen braucht. Ja, macht es einfach wirklich geschickt nach Strategie, zieht das durch und plant vielleicht auch schon die ersten Wochen danach, wie wir gesagt haben, mit Ablenkung. Was kann ich dem Körper Gutes tun? Was kann ich der Psyche Gutes tun? Also plant den No-Contact gerne vor und plant auch die Wochen danach gut vor. Dann kann da gar nichts schief gehen. Also wir wollten euch da in keinster Weise irgendwie Angst machen. Einfach nur mal so erzählen, was kann passieren, wie spürt man es, ja, was passiert so in den ersten Wochen, was passiert im ersten Jahr. Aber bitte auf keinen Fall irgendwie Angst bekommen. Mit einer gut gelungenen Strategie, beziehungsweise mit einem guten Plan, rutscht man da wirklich gut durch. Und ich weiß auch von vielen Betroffenen, dass sie das mit Strategie und mit einem guten Plan und mit einem guten Auffangplan danach wirklich gut geschafft haben und die Heilungsphase auch wirklich relativ angenehm beginnen haben können. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wann immer ihr das gerade hört. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, eure Karin.